SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier regelmäßig mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Shaw Asselborn. Er war fast 20 Jahre Außenminister Luxemburgs und bekannt für seine klaren Worte. Und das ist er auch heute noch. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Hallo, Herr Asselborn.
Hallo,
schön, dass
Herr
Sie
Jäger.
Da sind.
Danke vielmals für die Einladung.
Herr Asselborn, am Wochenende wurde groß gefeiert, 40 Jahre Schengener Abkommen. In Schengen natürlich auch. Schengen ist auch perfekt für so ein Abkommen gewesen und ist es immer noch. Man ist von Schengen ruckzuck über die Moselbrücke im Saarland, in Deutschland, aber auch schnell in Frankreich. Wenn wir mal gucken, nach 40 Jahren Schengener Abkommen, wie geeint ist Europa, wenn es ja um die offenen Grenzen geht?
Ja, es ist eine unheimliche Chance, dass wir dieses Schengen aufgebaut haben. Und wir dürfen das nicht mit Füßen rennen. Und Schengen, wissen Sie, in der Welt, ich war ja ein wenig in der Welt rumgekommen, Schengen ist ein Dorf, was mit Bethlehem, glaube ich, die zwei bekanntesten Dörfer auf allen Kontinenten ist. Und Schengen heißt Freizügigkeit. Mhm. Schengen heißt aber auch Europa der Bürger. Und ich kann mich noch gut erinnern, in den 70er Jahren, 80er Jahren am Anfang, wie wir an den Grenzen standen. Und ich bin aus einem Dorf, das heißt Steinfurt, da geht es runter und wieder rauf nach Belgien, wie kilometerlange Lastwagen an der Grenze standen, sogar noch mit Belgien damals. Mhm. Und das war schon eine Erleichterung. Sie wissen vielleicht, dass schon Kohl und Mitterrand wollten eigentlich schon diese offenen Grenzen haben, bei dem Gipfel in Fontainebleau. Und das war der Gipfel, als Thatcher sagt, I want my money back. Aber sie hat dann auch nicht gesagt zu einem offenen Grenzen. Und dann kam es ja so, dass eben 1985 diese drei Benelux-Länder mit Deutschland und Frankreich, dass wir das gegründet haben. Man hat nicht viel darüber gesprochen am Anfang. Es war nicht sehr bekannt, was das werden sollte.
Sie haben es gesagt, damals waren es 5 Länder, die es unterschrieben haben. Eben die drei Benelux-Länder, Deutschland und Frankreich. Heute gehören 29 Länder und 450 Millionen Menschen zum Schengen-Raum. Hätten Sie 85 gedacht, auch gerade mit dem, was Sie gesagt haben, dass sich das so entwickelt?
Ja, also das ist ja sehr positiv. Das ist das Europa der Bürger. Weder die Wirtschaft, die wurde ja, das muss man ja hier in Deutschland auch sagen, Saarland ist ja Deutschland. Mhm. Und ohne Schengen wäre Deutschland nicht Exportweltmeister geworden. Das ist klar so. Das ist das eine, das Wirtschaftliche, aber das andere ist natürlich für die Menschen. Man hat ja diese 4 Freiheiten, die Delors immer gepredigt hat. Das Kapital und dann die Waren, die Dienstleistungen und die Personen. Und für die Personen gab es nichts. Und darum, wenn wir ein Europa wollen, wo wirklich die Menschen, die Zusammengehörigkeit sehen, sind nicht alle europäischen Länder, Sie wissen ja, in Schengen sind 2 Länder nicht drin, aber es sind auch außer EU-Länder sind in Schengen, wie die Schweiz,
Island,
Norwegen und Liechtenstein.
Liechtenstein.
So, also es ist schon etwas, glaube ich, was einzigartig ist in der ganzen Welt. Einzigartig. Das gibt es nirgends. Und das müssen wir aufrechterhalten.
Also ein Grund zum Feiern, oder?
Ja, feiern und feiern ist zweierlei. Ich glaube nicht, dass man Schengen feiern kann. Ich hoffe, dass ich nur erlebe, dass man auch 50 Jahre richtiges Schengen feiern kann und auch 75 Jahre für unsere Kinder und Kindeskinder, die das verdient haben, dass wir dieses offene Europa behalten. Also meine Meinung ist folgende. Ich finde auch hier in Deutschland, dass man die AfD und die Philosophie der AfD anders bekämpfen kann, als dass man Schengen opfern müsste, also dass man die Grenzen schließen müsste.
Nicht durch Grenzkontrollen. Im Moment,
also Grenzkontrollen, Grenzen schließen war ja etwa, der neue Innenminister hier in Deutschland hat ja gesagt, wir schließen die Grenzen nicht, wir kontrollieren sie. Ja, aber vor Schengen waren die Grenzen ja auch nicht geschlossen. Es wurde ja auch kontrolliert. Mhm. Und das wurde so kontrolliert, dass auf einmal eigentlich ein richtiger Stau entstand in Europa. Und das riskiert wiederzukommen. Darum, wenn Sie Luxemburg nehmen, Sie wissen, wir haben ein paar Grenzgänger in Luxemburg, sogar 220.000. Und das sind über 100.000 Franzosen, 50.000 Belgier und auch 50.000 Deutsche. Und die stehen jeden Tag jetzt, stehen die Leute 10 Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten an der Grenze, wenn sie zurückkommen, im Stau. Weil das ist ja Mache. Man darf sich da nicht vorstellen, dass Schleuser, die wirklich Menschen ins Land, dass die auf diesen Grenzübergängen, wo sie wissen ja schon, dass Polizisten stehen, dass kontrolliert wird, die benutzen. Also ist das Mache, um zu zeigen, dass etwas geschieht gegen die Philosophie der AfD, also die offenen Grenzen, das ist ein... Und man glaubt dann mit offenen Grenzen, mit Kontrollen, die Migration zu bekämpfen, was meiner Ansicht absolut nicht stimmt.
Wir erleben das ja hier im Saarland, aber auch mit Ihnen in Luxemburg und den Nachbarn in Frankreich, wie wertvoll eben die offenen Grenzen sind, gerade für alle, die über die Grenzen jeden Tag pendeln. Sie haben ja auch gesagt, Europa ist an den Grenzen zusammengewachsen. Ja. Jetzt wird in 11 Ländern in Europa wieder kontrolliert. Haben Sie die Sorge, dass die Zeit der offenen Grenzen eben zu Ende gehen könnte, man nicht den 50. Geburtstag feiern kann in 10 Jahren?
Das ist genau die Sorge, die nicht ich nur habe, die viele Menschen haben. Und darum gescheite Politiker, auch in Deutschland, es scheint mir trotzdem genug noch zu geben, die müssen ja weiter sehen als ihre Nase. Und wenn wir effektiv diese Kontrollen institutionalisieren, wenn wir sogar noch hingehen, wie ja verschiedene in Deutschland das wollen, dass hier Menschen, die angehalten werden, die Flüchtlinge sind, dass die zurückgewiesen werden. Was geschieht dann auf der polnischen Grenze, auf der niederländischen Grenze, auch kleine Länder wie der luxemburgischen Grenze? Also dann machen wir ja alles kaputt, was wir aufgebaut haben, um eine gemeinsame Flüchtlingspolitik hinzubekommen. Und auch eben, ja, dieses Schengen ist schon etwas, was uns markiert. Ich glaube, es gibt 3 Sachen, die Europa charakterisieren. Das ist der Binnenmarkt, der ja auch noch nicht fertig ist. Und dann gibt es den Euro und es gibt Schengen. Und eines dieser 3 Pfeiler kaputtschlagen, heißt eigentlich auch dann Europa im Kopf der Menschen unheimlich schwächen. Und ich hoffe, dass auch hier in diesem Land, in diesem großen, gewichtigen Land für Europa, also über das Saarland hinaus, in Deutschland, dass es in einem gewissen Moment da Menschen gibt, Politiker gibt, die da umdenken. Wir, sagen wir mal, die Bürger, dürfen das auch nicht nur den Politikern überlassen. Wir müssen uns wehren dagegen. Das ist unsere Errungenschaft, die wir als Bürger erreicht haben. Und die dürfen wir nicht in die Hand von verschiedenen politischen Parteien und Politikern legen.
Und die Bürger haben ja auch ihre Stimme teilweise schon erhoben und ihren Unmut über die Kontrollen zum Ausdruck gebracht, im Saarland, aber auch in Luxemburg. Aber was würden Sie sagen? Wie kann man das dann eben anders regeln, dass auch die Menschen das Gefühl haben, die Grenzen sind geschützt oder man findet eine Lösung für das Thema Migration?
Ja, also das kann man ja nur europäisch lösen. Man kann ja keine Migrationspolitik für Luxemburg machen und eine für Deutschland und eine für Frankreich. Darum ein Land wie Deutschland, das hat es bis jetzt immer gemacht, dass man versucht, auf europäischem Niveau eine Lösung zu finden, die greift und die auch stark ist. Es gibt ja jetzt diesen neuen Plan, der umgesetzt werden soll, aber das wird auch alles wieder in Stücke geschnitten, wenn man, das ist noch alles nicht fertig, dieser neue Pakt für die Migration, dann spricht man schon wieder von Menschen nach Ruanda schicken, die ankommen oder in irgendein anderes Land. Also Sie sehen ja, wie Migration, wenn sie schlecht und unmenschlich angepackt wird, sehen Sie heute, was in Amerika geschieht, das Bild von Amerika. Und ich will nicht, dass einmal das Bild von Amerika überschwappt auch auf Europa. Aber wir sind auf einem Weg, wo es sehr, sehr gefährlich ist. Dieser Rechtsstrahl in Europa ist da. Und ich glaube nicht, dass man Argumente gegen den Rechtsstrahl hat, wenn man die nachahmt, sondern dass man genau sagt, wir müssen in Europa selbstverständlich die Außengrenzen von Schengen müssen wir besser in den Griff bekommen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Länder im Süden, vor allem Griechenland und Italien, dass wenn die sehen, dass die Länder wie wir hier im Zentrum oder im Norden einfach sagen, Migration, damit haben wir nichts zu tun, keine Solidarität. Solange dass diese Länder das merken, werden sie durchwinken und Dublin wird nicht mehr funktionieren. Wenn sie aber wissen, dass Solidarität bestünde, glaube ich, wäre das zu ändern. Und das ist auch der einzige Weg, dass das geändert wird. Sonst bleibt dieser Wirrwarr, den wir haben, dass eben, wenn Dublin nicht mehr funktioniert, kann natürlich Schengen auch nicht funktionieren.
Aber wie soll das gelingen? Da wird so viele Jahre schon drüber gesprochen, Herr Asselborn, und eben jeder kocht sein oder viele ihr eigenes Süppchen und halten sich nicht an die Absprachen und das, was vereinbart wurde.
Es sind verschiedene Institutionen noch in Europa in die Knie gegangen. Zum Beispiel die Kommission. Die Kommission dürfte nie erlauben, dass einfach mit demselben Argument Migration einfach auf unbestimmte Zeit kontrolliert werden könnte. Das ist vorgesehen 6 Monate. Dann muss ein anderes Argument kommen. Das ist das Erste. Das andere, wo ich glaube, dass eine Gegenwirkung erzeugen können, ist der Europäische Gerichtshof. Ich hoffe, dass der dann auch respektiert wird, wenn er gesprochen hat. Und das Dritte ist, wir sind in einer Zeit, wo wir wissen müssen, dass eben durch die Kriege, die um uns herum sind, und die werden ja nicht weniger, aber auch durch die Klimawandlung und so weiter, dass es Menschen gibt, die sich nach dem Norden bewegen, weil sie keine Chance haben zu überleben in den Ländern, wo Krieg ist oder in den Ländern, wo eben der Klimawandel so stark ist, dass das Leben unlebensfähig wird. Und das ist ja genau das, was wir in die Augen schauen müssen, verbunden auch noch damit, dass wir demografisch ja in Europa sehr schwach aufgestellt sind. Wir brauchen ja Migration, wir brauchen neue Menschen in Europa, damit die Krankenkassen und die, wie sagt man das, die ganzen Sozialwesen, dass die Rentenkassen, dass die sich halten.
Sie haben schon angesprochen, der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza, Trump, seine Zollpolitik, auch die Dinge, die gerade in den USA passieren, die Rechten in Europa, die immer stärker werden. Jetzt noch der Konflikt Israel mit dem Iran, ganz abgesehen vom Klimawandel, den hohen Preisen für Lebensmittel und auch Wohnen. Viele sagen, ich kann das nicht mehr aushalten, die schlechten Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen. Wie ist das für Sie als ehemaliger Politikprofi und der es gewohnt ist, solche Krisen zu managen?
Also es stimmt schon, und das muss man so in die Augen sehen, dass ich in den letzten 20 Jahren, was meine Erfahrung ist, keine Zeitspanne so gesehen habe wie heute, wo so viel zusammenkommt, so viel Negatives zusammenkommt. Die Kriege ist einerseits. Die Anfälligkeit Europas haben Sie nicht genannt, aber Sie wissen, Europa wurde ja gebaut, damit Frankreich und Deutschland sich nicht mehr bekriegen. Europa funktioniert auch nur, wenn Frankreich und Deutschland im Tandem arbeiten. Und wie schwer das alleine ist, sehen Sie, was in Frankreich los ist. In Frankreich kann in jedem Moment wieder diese Regierung, die ja schon die vierte, glaube ich, in einem Jahr, kann wieder zerbrechen. Und ein Land wie Frankreich, wenn das keine stabile Regierung hat, dann wird es auch kein stabiles Europa geben. Also man muss schon Augen und Ohren eigentlich zumachen, ja, um nicht zu sehen, dass es schon in der Welt, sagen wir mal, so ruckartige Bewegungen gibt, die, ja, wenn wir nicht dagegenhalten, es kann zu einer Explosion kommen.
Welche dieser Krisen, Kriege und Konflikte bereitet Ihnen die größten Sorgen?
Ja, also wir sind ja auch mit der Aktualität konfrontiert. Ich bin sehr skeptisch, dass das, was jetzt Netanyahu macht, dass das soll etwas Gutes sein für Israel und auch für den Nahen Osten. Sie sehen ja, und man könnte noch verstehen, auch wenn es nicht in der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen ist, es gibt keine präventiven Kriege. Aber gut, dieser Iran hat ja auch weiter nichts im Sinne, als zu sagen, wir wollen Israel vernichten. Und mit der Atombombe sind sie fähig, das zu tun. Und der Iran hält sich auch nicht an die Regeln, die aufgestellt wurden, auch von der UNO, um eben eine Kontrolle zuzulassen. Könnte man noch verstehen, dass punktuell, was Israel schon gemacht hat, dass die Anlagen, wo die Anreicherung geschieht, des Urans, dass da das eingegriffen wird. Aber das macht Netanyahu ja nicht. Er ist ja voll auf dem Weg, einen Regime-Change hinzubekommen. Und Sie wissen, was Regime-Change ist, wenn Sie Irak schauen oder wenn Sie Libyen schauen, wie weit wir da gekommen sind. Und darum, dieser Mensch Netanyahu, Politiker Netanyahu, im Französischen gibt es den Satz, je pense donc je suis, also j'attaque donc je suis, ich greife an, also bin ich. Ja? Mhm. Und das ist extrem gefährlich, denn ich verstehe ihn aus seiner Logik. Er sagt sich im Oman, das ist gefährlich, dieser Golfspieler, der wird über den Tisch gezogen von den Iranern, das wird ganz oberflächlich, wenn es zu einem Einvernehmen kommt, das wollen sie nicht. Zweitens, militärisch sind sie überlegen, die Proxys sind am Boden, ja? Und drittens, ja, er will von der Situation jetzt profitieren, um abzulenken von dem, was Israel in Gaza angestellt hat.
Was in Gaza passiert.
Das ist, wenn Kinder getötet werden, wenn sie Nahrung holen in einem Zustand wie Gaza ist, das ist sehr nah an der Kriegsverbrechen dran, und das wird vielleicht auch einmal dann festgestellt offiziell. Aber gut, all diese Sachen spielen. Trump, sehr schwer zu verstehen, auch in dieser Sache. Er soll ja eingewilligt haben, dass Putin soll vermitteln. Also gut, man kann sich alles vorstellen, heute auch, dass Trump und Putin dann zusammen den Friedensnobelpreis bekommen. Aber ich hoffe, dass es nie so weit kommt. Aber ich bin fest der Überzeugung, das, was eigentlich Netanyahu macht, wird ja auch noch getragen im Moment von einem großen Teil der Israelis. Aber man weiß nicht auf Dauer, wie das dann weitergeht. Und das Problem ist, Netanyahu kann keinen Krieg stoppen. Er hat ihn nicht gestoppt in Gaza, als es wirklich keine Ursache mehr gab, zu kriegen. Er hat das nicht gestoppt in Libanon, nicht gestoppt in Syrien und auch jetzt hier mit dem Iran. Also meine Angst ist, dass dieser Netanyahu, und da gibt es vielleicht auch eine Ursache, den Krieg nicht stoppen kann. Denn wenn einmal Netanyahu nicht mehr kriegt, dann lebt er vielleicht nicht mehr in Freiheit.
Weil Sie Putin angesprochen haben, viele fürchten auch, dass Putin in Zukunft ein EU- oder NATO-Land angreifen könnte. Halten Sie so ein Szenario für realistisch?
Also ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass er sich direkt mit der NATO anlegt. Wenn Sie sehen, die Stärke der NATO und trotzdem aber die militärische Schwäche auch von Russland, glaube ich nicht. Was er tun wird, weiter wird, das ist diese, sagen wir mal, wenn Sie sehen Moldawien, Sie sahen, wie das aussah in der Ukraine vorher, Sie sehen das in Georgien, diese Instabilität, dass die dauert und dauert. Und was er tun kann, ist effektiv versuchen zu destabilisieren, auch mit Cyberattacken und so weiter und mit seiner Propaganda, das ist möglich. Er will natürlich, die NATO, so wie er das auch wollte mit der EU, will er spalten. Und er hat Unterseeboote auch in der NATO. Denn ich glaube, wenn dieser Ungarn und auch Slowakei, gebe ich keine Garantie, auf welcher Seite die sind. Und wenn wir in der Europäischen Union ein Block bleiben können, dann glaube ich, können wir uns dagegen wehren, wenn in der NATO, die NATO hängt ja zu über 80% von den Amerikanern ab. Und der amerikanische Präsident heißt Trump, mit allem, was das beinhaltet. Wenn Trump, nehmen Sie Irland, Deutschland ist immer auf der transatlantischen Schiene gefahren. Nicht wie Frankreich, die haben ja ihre eigenen Nuklearwaffen gebaut.
Eigene Atomwaffen, ja.
Aber stellen Sie sich vor, Trump, durch irgendeinen Umstand, bekommt er von Putin irgendetwas anders, einen Deal angeboten und er steht nicht mehr zur NATO. Dann haben wir ja, sind wir, glaube ich, was noch zu machen wäre, eine europäische NATO aufbauen. Ich glaube nicht, dass das unmöglich ist, aber schwierig. Aber wo es klemmt und wo es nicht mehr funktionieren würde, ist, wer garantiert uns dann die nukleare Abschreckung gegenüber Russland? Wir haben zwei Länder, wie Sie wissen,
Frankreich
und Großbritannien. Großbritannien ist ein wenig differenter. Die haben ja nur Atombomben, die auch in Amerika gebaut werden müssen, auf Unterseebooten. Während in Frankreich hat eine gewisse Autonomie. Wenn Sie allerdings schauen, die Amerikaner und die Russen haben ungefähr zwischen 4.000 und 5.000 Sprengköpfe. Die Franzosen haben 300, die Briten haben 200. Das ist eine andere Dimension. Die Chinesen wollen bis 2030 auch 1.000 Sprengköpfe haben. Das ist also eine neue Entwicklung, die stattfand. Aber ich will zurückkommen. Ich hoffe, dass jetzt in ein paar Tagen dieser Gipfel, dass da Trump nicht ausrückt, das ist meine Hoffnung. Ich hoffe aber auch, dass nicht nur über 5% geredet wird, sondern auch über Artikel 5. Und Artikel 5 heißt, wenn ein Land angegriffen wird, dann sind alle angegriffen. Und auch wenn es ein Land ist, ein baltisches Land ist oder Luxemburg oder ein kleines Land, dass dann die Garantie besteht, dass eben NATO-Länder, das ist ja die Essenz der NATO. Wenn ein Land angriff, dass alle dann angegriffen sind.
Sie haben Putin 2005 im Kreml getroffen, saßen mit ihm zusammen. Wie haben Sie ihn erlebt und was könnte ihn auch von seinen Plänen abbringen? Oder sagen Sie, der lässt sich von seinen Plänen nicht mehr
abbringen? Also wir waren damals mit Jean-Claude Juncker, wir hatten die Präsidentschaft der Europäischen Union. Wir saßen mit ihm und mit Barroso, damals war der Kommissionspräsident, und Solana war ja nach der Hochbeauftragte, saßen wir am 9. Mai in Moskau mit vielen anderen zusammen.
Dem Gedenktag.
Bush war da und so weiter. Und dann am 10. saßen wir im Kreml einen ganzen Tag. Und Putin wusste ja, dass Jean-Claude Juncker und ich, dass wir Deutsch reden. Und wir saßen hernach noch zusammen ein wenig. Das gab es damals noch. Wir konnten sogar noch ein Bier trinken mit Putin. Das ist heute absolut unmöglich. Aber da hat er gesagt zu uns, die größte Katastrophe das 20. Jahrhundert ist nicht die Shoah, nicht der Zweite Weltkrieg, sondern der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und ich glaube, das hatte der schon damals, ich rede jetzt von 2005, das sind 20 Jahre, im Kopf. Und das dreht und dreht und dreht. Und wenn Sie schauen, die Daten 2008 Georgien, dann natürlich die Krim 2014, aber dazwischen auch die Münchner Rede von 2007 und dann natürlich jetzt, was geschehen ist, 2022. Also das ist alles, dass er dieses Reich wieder aufbauen kann. Und er hat mit dem Kernstück, wenn ich so sagen darf, kriegerisch angefangen, dann in Zentralasien hat er ja unheimlich viele Einwirkungsmöglichkeiten. Die sind ja sowieso nicht frei, diese Länder. Die sind unter dem Einfluss der Russen. Das ist schon eine Gefahr, die, glaube ich, gegärt ist und die eben in seinem Kopf nicht minder wurde, sondern immer stärker. Der Putin 2001 im Bundestag war ja ein ganz anderer Putin. Der hat ja dann gesagt, die Verfassung der Russen sagt ja, sie sind ein Föderalstaat, so wie Deutschland einer ist, und ein demokratischer Staat.
Aber sind Sie damals nicht hellhörig geworden? Oder Sie wurden das sicher schon häufig gefragt, ja, dass Sie sich, wie viele andere auch, in ihm getäuscht haben.
Klar. Also ich habe ihn ja nicht, er hatte eine Staatsvisite in Luxemburg, ich glaube das war 2008. Damals war das Problem vom Kosovo, aber man konnte mit ihm reden. Auch natürlich mit Lavrov, den ich viel besser gekannt habe. Man konnte mit ihnen reden, aber hellhörig. Wissen Sie, wenn man auch heute in Deutschland ist, ich habe das immer wiederholt, auch die Wirtschaft in Deutschland hat immer, jedenfalls mir gesagt, und auch deutschen Politikern, das weiß ich, wie zum Beispiel Steinmeier oder anderen, wir brauchen Russland, Russland braucht uns, durch die Wirtschaft, durch die Beziehungen, in der wirtschaftlichen Beziehungen und damit auch kulturelle Beziehungen und so weiter und menschliche Beziehungen, machen wir wieder eine gewisse Normalität aus diesen Beziehungen. Das brauchen wir. Putin hat meines Erachtens 2014 dann definitiv dieses Vertrauen mit Füßen gerannt, als er die Krim gewalttätig annexiert hat. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Ja.
Sie haben Lavrov angesprochen. Den haben Sie natürlich als Außenminister sehr häufig gesehen. 2-3 Mal im Jahr. Er ist auch 2004, wie Sie, ins Amt gekommen als Außenminister. Er war sogar bei Ihrem Geburtstag in Steinfurt zu Gast. Seine Veränderungen sind für Sie besonders schmerzhaft, haben Sie mal gesagt. Wie erleben Sie ihn oder wie ist das für Sie, wenn Sie ihn jetzt auch in den Nachrichten sprechen hören?
Das ist, wissen Sie, wenn Sie das vergleichen, das ist wie, wenn Sie einen Freund hatten, nicht den besten jetzt, das will ich nicht, aber einen Freund, einen Menschen, den Sie zugetraut haben, Sie hören auf einmal, der hat seine Großmutter umgebracht oder er hat Geld unterschlagen und so weiter. Es ist, und dann sagt man sich, wie ist das möglich? Denn dieser Lavrov war schon in New York, es kannte keiner besser die Charta der Vereinten Nationen als Lavrov. In der Sowjetunion war er schon Botschafter, dann hernach als Außenminister. Und man konnte mit ihm immer über die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen reden. Und er kannte sie wirklich. Dass der es hinbekommt, da muss Gehirnwäsche dabei sein oder natürlich extreme Angst, dass wenn er das nicht mitmacht, dass er dann nicht mehr mitspielt. Mhm. Und das ist bei ihm der Fall. Ich glaube, der musste das mitmachen, um noch weiter mitzuspielen. Man fragt sich in so einem Fall, ob ein Mensch wie Lavrov, anstatt mitzuspielen, nicht hätte müssen dagegenhalten und versuchen auch dann für seine Familie, dass die wegkommt, so wie er 100.000 aus Russland weggehen mussten. Ich hätte ihm das eher zugetraut, als mit diesem Medvedev zusammen da mit den Hunden zu bellen.
Haben Sie nochmal Kontakt gehabt seit Ausbruch des Krieges mit ihm?
Ich habe ihn zum letzten Mal gesehen, das war im Dezember 2021, da war ein OECD-Meeting, also diese Helsinki-Geschichte, in Malmö in Schweden. Und da hat er mich noch gerufen, Jean, du musst kommen, wir müssen reden. Wir hatten sogar ein Datum, ich glaube, das war 14. Februar oder sowas. Und vor mir genau war noch der italienische Kollege und auch der griechische. Und ich habe den italienischen Kollegen noch gesehen. Ich habe gesagt, was hat er dir denn gesagt? Das war 10 Tage vor dem 24. Februar. Ja, das ist alles Quatsch, was da erzählt wird und so weiter. Ich bin nicht sicher, ob Lavrov eingeweiht war. Ich bezweifle das sogar. Es gibt ja auch ein Buch darüber, was ein hervorragender Journalist geschrieben hat. Der hat gesagt, er war nicht dabei. Er war nicht involviert, weder 2014 noch 2022. Es sind verschiedene Oligarchen, die mitgespielt haben. Aber er als Außenminister, glaube ich, das Vertrauen muss nicht so groß gewesen sein, dass das Aber es tut einem irgendwie weh. Und wenn ich ihn jetzt sehe und ich erinnere mich, diese Gespräche, die wir zusammen hatten, auch diese Pressekonferenzen zusammen, das ist schon etwas, was einen aufwühlt. Ja. Und darum, ich glaube, das muss man so, das ist so. Aber mit Worten, glaube ich, bekommt man das ja nicht wieder auf eine andere Schiene. Was hatte ich ihm gesagt? Sergej, was, das ist doch schrecklich, was ihr da macht. Wo nehmt ihr das Recht her, um undiskriminiert einfach Bomben auf die Ukraine zu schmeißen und zu sagen, die Ukrainer, ihr seid alle Nazis, also habt ihr kein Recht, in einem Staat zu leben. Was anderes hätte ich ihm sagen können.
Was würden Sie ihm heute sagen? Eben genau das, wenn Sie ihn sehen würden? Oder?
Ja, heute, ich weiß, ich hatte die, wenn er hier säße, hätte ich natürlich die Kraft, ihm das auch zu sagen. Dass das eigentlich gegen alle Regeln auch der Interessen der Sowjetunion. Sie wollen sich ja immer auf die Sowjetunion referieren. Der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde gesagt, es gibt ja seine Schachta und jedes Land, was Mitglied ist der UNO, darf nicht seine Grenzen mit Gewalt verändert bekommen. Das ist das, was der Hauptaufgabe ist, wenn man die Charta der Vereinten Nationen in Sachen Außenpolitik, in Sachen internationaler Politik, es gibt keine Möglichkeit, dass man einfach deklariert und sagt, jetzt die Ukraine, da gibt es Artikel 61, die muss sich verteidigen können. Und die kann sogar eine Koalition, kann sie aufbauen, um sich zu verteidigen, wenn sie angegriffen wird. Aber in diesem Krieg, und das würde ich auch Lavrov sagen, und auch Trump müsste man das öfter sagen, es gibt keine zwei Seiten. Es gibt den Angreifer, der heißt Russland, und es gibt das Opfer, das heißt Ukraine.
Es gibt schon viele Sanktionen, viele fordern noch stärkere Sanktionen, aber auch immer wieder Gespräche. Es gab ja auch Versuche für Friedensgespräche. Sie haben als ehemaliger Außenminister einen anderen Blick hinter die Kulissen. Gibt es da aktuell auch Drähte, von denen wir nichts wissen und Gespräche, die da laufen?
Nein. Also das Einzige, was ist, man darf selbstverständlich, jeder Krieg, jeder, auch wenn er Jahrzehnte dauert, ist ja am runden Tisch in einem gewissen Moment zu Ende gebracht worden. Man darf also die Diplomatie, den darf man nie außen vor setzen. Man muss daran glauben, an die Diplomatie. Allerdings, Diplomatie hat ja nur einen Sinn, wenn es das Land, um das es geht, auch noch gibt. Hm. Wenn wir sagen, nur noch Diplomatie und wir lassen alles gewähren, dann gibt es in ein paar Monaten keine Ukraine mehr. Brauchen wir auch keine Diplomatie mehr. Darum, wir sind in einem Moment, wo es sehr schwierig ist. Natürlich, die Ukraine muss sich wehren auf ihrem Territorium. Aber da kommt ja diese berühmte Frage, hat sie das Recht, auch in Russland zu intervenieren, wenn doch die Flugzeuge oder die Raketen stehen, um die zu vernichten? Also das sind große Fragen von internationaler Politik. Aber ich glaube, dass man die Ukraine, die so viel leidet, dass wenn sie sieht, dass die Flugzeuge, die sie angreifen, an einem gewissen Punkt stehen, dass sie natürlich auch da eingreifen kann, meines Erachtens. Alles andere wäre ja auch etwas, was gegen das Prinzip, dass sie sich wehren können, verstoßen würde.
Ende 2023 haben Sie gesagt, Herr Asselborn, Sie wagen gar nicht daran zu denken, dass Trump noch einmal gewählt wird. Was haben Sie gedacht, als er dann wirklich wieder gewählt wurde?
Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der das nicht nur gedacht hat, sondern auch gehofft hat. Es gab natürlich auch andere. Aber ich war wirklich der Überzeugung, vor allem nach dem 6. Januar 2021,
Sturm aufs
Kapitol, ja. Der Sturm aufs Kapitol, dass der, auch wenn er nicht ins Gefängnis kommt, das hätte er eigentlich müssen, dass der keine Chance mehr hat, noch Politik zu machen. Gut, die Welt hat anders gedreht und man muss mit denen tanzen, die man hat, als auch in der Außenpolitik. Es ist schon für mich eine Zumutung, ja.
Sie haben ihn auch mal getroffen in New York.
Ja, also ich habe ihn getroffen, also das war bei der Generalversammlung, da gibt es immer eine Rezeption für alle Delegationen und er mit seiner Frau standen dann da stramm und jeder ist dann da defiliert, es wurde ein Foto gemacht, das Foto wurde auch verschickt, aber das wurde mit jedem Präsidenten gemacht, das wurde mit Bush, habe ich noch Fotos, so wie mit Obama und das war nicht das Schlimmste. Man muss dann in diesem Moment, ich jedenfalls, musste mich zusammenreißen. Man dann aber schön reinschaut, das ist eine andere Sache.
Um eben nicht die Meinung zu sagen.
Ja, also das geht so schnell, das ist so wie am Laufband. Aber damals war es ja schon schlimm, aber noch nicht so schlimm wie heute. Also ich glaube, die erste Periode, da waren ja noch in Amerika waren Leute, die ihn zurückgehalten haben. Und auch in seiner Partei gab es ja noch Widerspruch. Und jetzt hat er diese ganze Partei, die Republikanische Partei, the Grand Old Party heißt das, ist ja alles nur noch diese magere Bewegung.
Viele in Deutschland verbindet viel mit den USA, gerade in meiner Generation, aber auch in der Generation davor und danach. Ja. Und viele reiben sich die Augen, wenn sie in die USA blicken.
Ja, wie geht's also Ihnen? Was Sie richtig sehen, so. Ich zum Beispiel ein Mann wie Kerry, ne, der Außenminister war, das war wirklich einer, wir waren in der Zeit auch im Sicherheitsrat, wir haben sehr viel zusammen gearbeitet und wir hatten auch einen menschlichen Kontakt, der ist sogar einmal zu mir gekommen und wir sind Rad gefahren miteinander in Steinfurt, ne, mit Andy Schleck, also der die Tour de France gewonnen hat, zusammen. Und das war einfach ein persönlicher, sogar schon bei Colin Powell, das war der erste, den ich kannte. Condi Rice war ein wenig komplizierter, aber es ging noch. Hillary hatten wir einen sehr guten, hatte ich jedenfalls einen sehr guten Kontakt. Und dann auch mit Kerry war der Beste. Das heißt, dieses Amerika, hat man immer gesagt, das ist nicht Europa. Und die Amerikaner sagen, wir sind Amerikaner, keine Europäer. Man hat diese Mucken und Tucken und Tücken natürlich. Aber sowas jetzt, das ist schon... Also für mich jedenfalls ist das schwer zu ertragen.
Sie haben nicht nur viele US-amerikanische Außenminister getroffen, sondern auch viele Deutsche. Insgesamt haben Sie, glaube ich, in Ihren fast 20 Jahren 340 Außenminister kommen und gehen sehen. Eben auch viele deutsche Amtskolleginnen und Kollegen von Joschka Fischer bis zu Annalena Baerbock. Sie haben schon gesagt,
Guido
Westerwelle. Sie haben schon gesagt, zu den Amerikanern, da gab es...
Und Steinmeier zweimal. Ne?
Steinmeier zweimal, stimmt, ja. Ist es wichtig, dass man auch eine persönliche Beziehung aufbaut? Muss die Chemie stimmen?
Ja. Also die Chemie zwischen Luxemburg und Deutschland stimmt ja schon in diesem Maße, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Es sind nicht viele, die unter den 27 Deutsch sprechen. Sogar Polen sprechen eher Englisch jetzt. Und das ist schon eine gewisse, trotzdem ein Instrument, um aufeinander zuzugehen. Aber natürlich, die Chemie muss stimmen. Ich habe jetzt eine bessere Relation gehabt mit Steinmeier, als ich sie vielleicht mit Guido hatte, obwohl ich Guido Westerwelle sehr respektiert habe. Das war, wir waren aber zwei verschiedene Blutgruppen. Ne? Und mit Steinmeier, das war wirklich schon etwas Außergewöhnliches. Das hat bis heute gehalten.
Sie sind weiter befreundet. Ja. Davon kann man sagen, dass es eine Freundschaft
entstanden ist. Ja, ja, ja. Also, auch mit den Familien, wir sehen uns und wir reden, ich glaube, fast jede Woche aber miteinander. Ja, ja, ja. Also das ist geblieben. Und wenn ich Ihnen einmal ganz kurz erzählen kann, wie das gekommen ist. Der erste Kontakt, es war so, wir saßen dann, das muss 2006 gewesen sein. Da waren Wahlen im Kongo, in diesem riesigen Land Kongo. Und der Kofi Annan, das war der Generalsekretär, hat gesagt, wir brauchen ein Gerüst von europäischem Militär, damit diese Wahlen überhaupt eine Chance haben, durchgeführt zu werden. Und Frank Steinmeier hat gesagt, Deutschland macht mit. Und dann bekam er so ein ich weiß nicht, ich glaube, es war mit Schäuble, ich weiß auch nicht mehr genau, kam so eine Debatte. Und hat er zu mir gesagt, Jean, ich brauche ein paar andere Länder, die mitmachen, sonst bekomme ich Probleme. Wie steht's mit dir? Ah, ich habe gesagt, Luxemburger Armee, wir helfen. Ne? Also unsere Armee ist ja jetzt nicht überdimensional, aber es gibt gute Leute unter unseren Soldaten. Und dann habe ich gesagt, wir machen mit. Und dann haben wir zwei, ich glaube, sogar graduierte Soldaten haben mitgeholfen. Einer war sogar zuständig, wenn ich mich gut erinnere, um zu überwachen, das Geld, was von der UNO auch kam, dass das auch angebracht wurde bei den Soldaten. Und das hat er mir nie vergessen. Er hat gesagt, okay, du hast dein Wort gegeben und du machst das. Hernach hat er immer Witze erzählt über die Tüchtigkeit der luxemburgischen Armee. Er hat immer diesen Witz erzählt. Morgens um 8 Uhr hat Luxemburg den Chinesen den Krieg erklärt. Und um 12 Uhr hätte ich die Pfeife genommen und gesagt, ist das vorüber. Warum? Weil Luxemburg keinen Platz mehr hat, um die Gefangenen unterzukriegen. Also es war schon etwas, wo wir auch dann darüber lachen konnten in unserem Kontakt. Und eben das, also Außenpolitik ist genau wie Innenpolitik. Wenn die menschliche Chemie stimmt, dann ist vieles machbar. Mhm. Wenn die nicht stimmt, dann ist das unheimlich schwierig.
Und wenn sie nicht stimmt, brauchst du dann auch ab und zu mal klare Worte vielleicht, für die sie ja bekannt waren, auch mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und aus ihrem Herzen kein Geheimnis zu machen. Matt Allore, ja, haben sie damals 2018 dem italienischen Innenminister, ja, beim Europa-Afrika-Gipfel an den Kopf geworfen, als er sagte, ich helfe lieber Italienern, ja, mehr Kinder zu bekommen, als neue Sklaven ins Land zu holen. Aber wie passen diese klaren Worte zu der hohen Kunst der Diplomatie?
Ja, Sie haben schon ganz recht. Allerdings, der Aufruf von Salvini in Italien, mehr Kinder zu machen, hat überhaupt nicht genützt, denn die Demografie in Italien geht weiter zurück, bergab. Ja. Aber zur Sache. Das war eigentlich so. Das bereitet man ja nicht vor. Das war in Wien und da saßen afrikanische Politiker und eben dann europäische. Es waren eigentlich keine Außenminister, es waren mehr Innenminister, also die sich gekümmert haben um Migration. Und dann, er saß da, in der Mitte saß ein Politiker aus den baltischen Ländern und ich saß rechts. Und er fing an und er hat dann gesagt, wenn die Luxemburger wollen, dass sie mehr Flüchtlinge haben wollen, wir sind dagegen, dass Sklaven nach Italien kommen. Und wenn die Genfer Konvention nicht passt, dann müssen wir sie ändern. Das hat mich am meisten aufgewühlt. Denn damals die Genfer Konvention, das war ja... So, und dann, ich saß da und ich habe dann aufs Mikrofon gedrückt und gesagt, das geht doch nicht so. Hunderte oder tausende Italiener sind nach Luxemburg gekommen, wie auch nach Belgien, auch nach Deutschland damals, um ihr Leben hier zu verdienen. Denn sie hatten nicht genug, um ihre Kinder zu ernähren, vor allem aus dem Süden. Und das kann man dann nicht sagen, dass wir da mit Sklaven gehandelt haben, ne? Und ich bekam nur einen roten Kopf und dann habe ich so gedrückt und dann habe ich eben das Wort gesagt. Und ich glaube, das ist aus mir herausgekommen, ohne dass irgendwie... Und das Schlimme dabei war, das Gute dabei war, dass einer der von Salvinis Leuten hat das gefilmt. Und der wollte mich dann natürlich damit vorführen und desavouieren. Und der Thomas Barbancet war mein Pressesprecher, wir saßen zusammen. Einige Minuten danach haben wir gesehen, hey, der hat das alles auf Twitter gesagt oder auf Facebook gesagt. Ja. Was wird das jetzt? Gut, in Wien selbst haben wir uns noch zusammengerissen. Er war sehr skeptisch und ich habe gesagt, wow, lass das mal kommen. Und dann kam diese ganze Explosion und in Luxemburg, die Zeitungen, die Medien haben das irgendwie trotzdem, viele, nicht alle, haben das dann gesagt, das ist nicht schlecht, dass man einem auf Salvini gehen. Und dann kam der Spiegel und andere und dann eine französische Sendung und die Italiener. Und ich glaube, dass dieses Merde alors, das ist jetzt nicht für mich persönlich, aber dass man gegenhalten muss und dass man auch in diesen filtrierten Kreisen der Diplomaten, dass es manchmal gut ist, wenn einer auf den Knopf drückt und
auf den Tisch haut. Also,
es hat kein anderer das gemacht. Und das ist ein wenig, das hab ich mir nachgedacht, wie kommst du dir vor, du hast die anderen vorgeführt. Das kann man ja nicht in jeder Sitzung machen. Aber ich kann damit leben. Also ich habe das auch verdaut. Und ich glaube, dass auch viele Leute das nicht absolut so falsch gesehen haben.
Über 40 Jahre waren Sie in der Politik. Sie kommen aus einer Arbeiterfamilie. Ihr Vater war Stahlarbeiter. War Ihnen so eine politische Karriere in die Wiege gelegt?
Also der Vater war Stahlarbeiter, der Großvater schon. Mein Vater war Kranführer politische Karriere. Zuerst mal habe ich ja einen kapitalen Fehler gemacht. Ich habe mein Abitur nicht gemacht. Ich habe aufgehört, weil in Steinfurt, in meinem Dorf, wurde eine Fabrik aufgebaut, die hieß Uni Royal.
Reifenfabrik.
Aber die haben keine Reifen gemacht, sie haben nur die Toile für die Reifen gemacht. Mhm. Also das Gewebe für die Reife. Und dann habe ich gehört, was die da verdienen. Das waren 75 Franken die Stunde. Jetzt willst du Geld verdienen. Meine Mutter, die war unheimlich enttäuscht, denn sie hat, das ist nicht im Schlechten gesagt, dein Vater war Arbeiter mit dem blauen Anzug, dein Großvater.
Ja.
Du hast aber die Chance, wir haben dich lernen gelassen und dass du etwas anderes machen könntest vielleicht. Und ich war da Arbeiter. Ich habe auf Schichten gearbeitet während 2 Jahren. Und dann durch Zufall kam ich dann zuerst nach Luxemburg auf die Gemeindeverwaltung Stadt, ne? Und dann nach Steinfurt Gemeindeverwaltung. Dann habe ich die gute Idee eines Tages gehabt, um mein Abitur mal nachzumachen.
27 waren Sie da, ne?
27 war ich da, ja. Und dann habe ich nicht aufgehört, denn dann habe ich auch durch Zufall, durch einen guten Freund, gehört, dass man in Nancy, wo Jack Lang Doyen war, das ist der spätere Kulturminister von Mitterrand, und dass da eine Möglichkeit ist, ohne jetzt in den Kursen zu sitzen, ich musste ja arbeiten, aber zum Beispiel auch die Travaux dirigés, also die Aufgaben, die gestellt wurden, um die Les Arrêts, also die Urteile zu analysieren und so weiter, das konnte man dann abends machen.
Ich bin Sie haben Jura studiert da,
ja, muss man sagen. Ich habe dann erstes Jahr, zweites Jahr DEC, Degré d'études universitaires générales, dann Lizenz und dann Maîtrise, also das Master da. Ne? Also das war schon eine harte Zeit. Diese 4 Jahre habe ich in 5 Jahren geschafft. Und dann, das war im Oktober 1981 war ich fertig. Und am Donnerstag hat sich mein letztes Examen und am Sonntag waren Gemeindewahlen in Steinfurt. Und da habe ich viele Stimmen bekommen. Ich habe sogar die meisten Stimmen bekommen. Und dann würde ich dann Bürgermeister.
Ja. Für 22 Jahre waren Sie Bürgermeister, da reden wir gleich drüber. Aber lassen Sie uns kurz bleiben. Es ist ja verrückt, mit 27 nochmal Abitur zu machen und dann auch zu studieren. War das die Wiedergutmachung für die Eltern oder was hat Sie angetrieben?
Ja, auch. Also vor allem für meine Mutter. Also ich habe das erst später realisiert, wie enttäuscht sie war. Also gut, ich glaube, ich hätte mein Leben auch gemacht auf der Fabrik. Das wäre dann ein anderes Leben geworden. Aber sie hat auch gesagt, es ist ein wenig mehr, du kannst, hast andere Möglichkeiten. Sei nicht faul und denke jetzt nicht ans Geld und geh in die Schule. Und sie haben das richtig gesagt, es war, im Inneren war es auch eine Wiedergutmachung für meine Mutter, die noch erlebt hat 2004, als ich Hausmeister wurde.
Und sie wahrscheinlich war, dann sehr stolz
war. Sehr stolz. Mein Vater war schon tot. Mein Vater ist gestorben 1999, aber die Mutter hat gelebt noch bis 2. Ja, das war für sie. Und es wird jetzt noch ein Buch gemacht über die. Ich fahre ja ein wenig Fahrrad und dann die Etappen des Lebens. Und ich drücke darauf, dass auch ein Foto mit meiner Mutter in dieses Buch kommt. Das ist schon wichtig. Ja.
Sie sind 1949 geboren worden und eben in Steinfurt, wo Sie dann später auch 22 Jahre Bürgermeister waren, aufgewachsen, leben bis heute dort, sind aber sehr behütet aufgewachsen in den ersten Jahren nach dem Krieg. Ihre Eltern haben wie viele Menschen in Luxemburg auch unter den Nazis gelitten. Haben Ihre Eltern was über die Zeit erzählt unter deutscher Besatzung oder wurde da nicht drüber
gesprochen? Meine Mutter hat mir erzählt, sie war im Reichsarbeitsdienst in Berlin. Sie sollte Hitler sehen, der sollte auf Besuch kommen. Und am Sonntag und von Donnerstag an lag sie flach, weil sie hat gefürchtet, jetzt musst du Hitler die Hand geben und es kommt dann ein Foto in die Zeitung. Effektiv geschah das auch, aber sie war, das hat sie immer erzählt.
Sie wollte das auf keinen Fall.
Sie wollte das auf keinen Fall. Mein Vater hatte ein Problem im Rücken und der war hernach versteckt. Der war sogar in Wittlich hier. Aber gut, da weiß ich die Details nicht so. Aber ich habe jetzt einen Brief gefunden von 1943 an meinen Vater, von einem anderen Luxemburger. Die waren ja zwangsrekrutiert.
In der Wehrmacht.
In der Wehrmacht. Die mussten, es war, ich glaube, 1941, mussten alle zwischen 21 und 27 geboren. 1921, 27 geboren, mussten in die Wehrmacht und dann wurden sie nach Russland geschickt. Und das sind ein paar Tausend nicht zurückgekommen. Ne? Und auch dieser Mensch, der Weiland René hieß, der den Brief geschrieben hat an meinen Vater, hat gesagt, das ist ein ganz lustiger Brief noch irgendwie, aber der Mann ist nie, seine Mutter, die habe ich gekannt dann nach dem Krieg, die Leute sind daran verzweifelt. Ne? Das war also das ganz Schlimme dabei. Es waren natürlich auch viele, die in der Resistenz waren, die versteckt waren. Luxemburg hat am 10. Mai 1940 nicht mehr bestanden nach einer Stunde. Wir waren neutral, aber das war ja schon im Ersten Weltkrieg so. Darum, was meine, auch für die jungen Leute immer ist, es sind nicht Unterschriften und Verträge, die unseren Frieden garantieren. Das sind die Werte, so wie wir sie leben, die den Frieden und die Demokratie garantieren. Also der Krieg, Zweite Weltkrieg, war schlimm, extrem schlimm. Allerdings, wenn mein Großvater gesprochen hat, der hat dann gesagt, der Erste Weltkrieg war noch schlimmer, denn wir haben Schuhnägel gegessen. Wir haben nichts zu essen gehabt. Also was mich, ich habe jetzt verschiedentlich gesprochen, auch in Bebelsburg, wo Nazi, also KZs waren, die dann eben jetzt so lange befreit sind. Was ich, wenn ich rede und ich breite mich vor, was ich nicht verstehe, dass so ein Land wie Deutschland, was all diese wichtigen Menschen, von Einstein über all die großen Musiker hervorgebracht, dass das möglich war, dass diese Nationalsozialisten das ganze Land so in der Hand hatten. Und dass auch auf die andere Seite geschaut wurde, was mit den Juden geschah und die ganze Shoah und die Konzentrationslager. Das ist für mich noch immer etwas, wo ich mich frage, wie ist das möglich und kann das wiederkommen? Das ist ja die große Frage. Nicht in Deutschland, ich limitiere das nicht in Deutschland nur. Aber kann das wiederkommen? Und das ist schon eine Herausforderung, glaube ich, die wir auch unseren Kindern weitergeben müssen. Wenn wir den Rechtsstaat nicht mehr respektieren, wenn wir die Demokratie nicht mehr respektieren, wenn wir sie zerreden, so wie auch eine Partei hier in Deutschland das tut und Europa kaputt machen wollen, dann kann das wieder die Konsequenz werden. Darum, ich bin wirklich einer, der nicht versteht, dass ein Land wie Deutschland, dass es da Politiker gibt, die auch im Bundestag sitzen, die sagen, dieses Mahnmal in Berlin sei ein Schandfleck.
Holocaust-Mahnmal
sei ein Schandfleck. Oder die sagen, Vogelschiss, alles, was die Nazis gemacht haben, der Geschichte. Also hier muss man, in deutscher Sprache tut das unheimlich weh.
Auch für Ihre Ohren, Ihre luxemburgische Ohren. Wie hat sich das aber dann geprägt, die Kindheit in den Nachkriegsjahren in Steinfort?
Ja. Also das war schon, wie Sie gesagt, ein sehr behütetes Leben. Wir waren ja keine reichen Leute. Meine Eltern hatten kein Haus, kein Auto, aber meine Schwester und ich, wir haben nie Hunger gelitten. Ne? Das war eben wie das damals war. Der Einkommen war 1.000 und so viel für die Nahrung, so viel für die Kleidung und so. Ferien haben meine Eltern nur zum Schluss gemacht mit dem Bus nach Capri oder nach Rimini. Das war, die Ansprüche, die diese Menschen hatten, waren ja andere. Und wir auch als Kinder, ich kann mich nur erinnern, in unserer Gasse war ein einziges Auto. Die Leute hatten kein Auto noch in der Zeit. Fernsehen kam sehr spät auch, in den 60er Jahren. Wir hatten Fahrräder und wir haben natürlich auch damals schon, ich kann mich erinnern, in den 60er Jahren große Angst gehabt, als diese Kuba-Krise war. Und meine Mutter hat immer erzählt, für mich, dass erstens mal, sie war nie sicher, dass Hitler tot wäre. Sie hat gesagt, der ist nicht tot, der kann wiederkommen. Und das Zweite war die gelbe Gefahr. Das waren damals die Chinesen. Da war sie sehr auf.
Also Ängste, die sie dann noch
geprägt haben. Die damals da bestanden, ja. Ja. Und ich weiß auch, ich weiß genau noch heute, als Kennedy umgebracht wurde, wir saßen zu Hause, wir haben Karten gespielt und am Radio hörten wir das. Und das war natürlich, das vergisst man nie, die verschiedenen Momente eben aus der Zeit, die uns vielleicht mehr geprägt haben, als noch kein Fernsehen gab und kein Internet, keinen solchen Tingeltangel.
Wo man alles sehen konnte.
Wo man das irgendwie aber anders verinnerlicht hat. Ja.
Sie waren dann 40 Jahre in ganz unterschiedlichen Ämtern und Funktionen in der Politik, eben über 20 Jahre, 22 Jahre Bürgermeister, Abgeordneter, Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender und dann fast 20 Jahre Außenminister. Haben Sie da was auch gelernt vielleicht in den unterschiedlichen Ämtern, vielleicht gerade auch als Bürgermeister, was Ihnen später als Außenminister geholfen hat? Oder sind die Ämter so verschieden und die Welten, dass man das nicht vergleichen kann?
Also Sie haben ganz recht, das zu fragen. Wo lernt man Politik? Das ist als Bürgermeister. Nah an den Menschen ist, es war eine kleine Gemeinde, ich glaube damals hatten wir 4.000, 5.000 Einwohner, eine kleine Gemeinde, ich kannte auch fast jeden da. Ich hatte ja vorher der Gemeinde gearbeitet, ich war im Einwohneramt, ich kannte wirklich jeden. Und da lernt man, dass man zu dienen hat und nicht bedient wird. Das, glaube ich, lernt man eher, wenn man Bürgermeister ist, als wenn man Minister ist. Und im Parlament, das, ich sage Ihnen, was ich spüre, ich habe Leute gesehen, die nur im Parlament saßen. Die haben sich selbst aufgerieben. Ein Bürgermeister aber, bei uns konnte man die zwei heute noch, Bürgermeister und Abgeordnete, die haben abends, wenn sie schlafen gingen, haben sie gesagt, wir haben etwas hinbekommen. Wir haben dem Menschen geholfen oder wir haben die Ratten vertilgt oder wir haben die Bürgersteige geflickt. Während im Parlament, da redet man und so. Und dann das Dritte als Minister, glaube ich auch, man muss das im Kopf behalten, was man gelernt hat als Bürgermeister, nämlich zu dienen. Ja.
Sind Ihnen solche Karrieren, wie Sie sie hatten, oder solche Wege später in Brüssel, New York nochmal begegnet? Oder waren Sie da eine
Ausnahme?
Ich
weiß nicht, ob ich Karriere, das ist eben ein Lebenslauf.
Oder Ihr Lebens, ja, so ein Lebenslauf.
Das kann man kann ja nicht den einen mit dem anderen vergleichen. Ich weiß nur eins, dass wenn ich Abitur nicht nachgemacht hätte und dann auch die Uni, dann hätte ich diese Schritte nicht machen können, denn ich bin kein sehr gescheiter Mensch. Ich konnte nur durch Lernen konnte ich
durch Fleiß
weiterbringen. Ja. Also nicht durch, ja.
Aber hat Sie das immer begleitet? Haben Sie Ihre Wurzeln immer begleitet, dann später auch in Ihrer Arbeit als Außenminister?
Also ja, man muss wissen, wo man herkommt. Man darf seinen Geburtsschein nicht verlieren. Das habe ich, ja. Und wieder auch gegenüber meinen Eltern, vor allem meiner Mutter. Und ich hoffe auch, wir haben zwei Kinder, dass ich da etwas weitergeben kann. Ja.
Und drei Enkelkinder mittlerweile. Ja. Ende 2023, Herr Asselborn, haben Sie sich dann aus der Politik verabschiedet. Wie schwer fiel der Abschied nach so vielen Jahren? Und wie ist es Ihnen gelungen, auch nicht in ein Loch zu fallen?
Also man muss immer wissen, in die Politik geht man nicht, in die Politik geht man nicht raus. Man ist da oder der Wähler hat etwas anderes. Ich muss sagen, ich war gewählt. Ich glaube, ich war der zweitbeste gewählt in Luxemburg. Und das war meine Absicht, nach 40 Jahren jungen Menschen Platz zu machen und eben aufzuhören. Es gab noch damals die Debatte, geht der mit ins Europaparlament auf die Liste. Und ich habe gesagt, nein, also ich habe das gegeben, was ich hatte als Bürgermeister, als Abgeordneter, wie Sie sagen, Parteipräsident, Fraktionspräsident, dann als Minister. Und ich wollte auch da raus. Ich wollte raus, denn ich bin mir vorgekommen wie jemand, der dauernd Wiederholungen konfrontiert ist. Wenn man das so lange macht, also es gibt keinen, der 19 Jahre in der Europäischen Union Außenminister war. Genscher war 16 Jahre. Als ich den überholt hatte, habe ich mir schon gedacht, jetzt ist der Moment da. Da hat der Spiegel auch ein Interview gemacht mit mir, aber gut, das ging also nicht. Also auch wenn wir die Wahlen nicht verloren hätten, also wenn wir die Wahlen gewonnen hätten, also ich glaube auch meine Gesundheit war angeschlagen. Und nicht von der Außenpolitik, sondern von der Migrationspolitik. Ich war auch zuständig für Migration. Das ist mir ans Lebendige gegangen. Also das war die Nervosität, aber auch die Herausforderung als Migrationsminister war schon etwas.
Also auch der Streit darum und
der Streit
die Diskussion
darum und was ist das Richtige, was du machst? Wie, und das ist vor allem in einem kleinen Land, wo man ja auch dann jeden kennt, ich kannte auch viele Flüchtlinge. Das hat mich sehr herbeigenommen. Ja.
Also die Menschen in Luxemburg haben dann ihre Politik auch kritisiert? Oder
ja, sicher. Also ich glaube, es gibt, wir haben auch so eine Partei, die ist eine Filiale von der AfD, die heißt ADR. Und die haben das immer permanent. Gut, aber damit konnte ich aber leben. Also das ist nicht, ich habe das gemacht in der Flüchtlingspolitik, in der Migrationspolitik, was ich tun konnte und das, was ich glaubte, auch als Europäer hinzubekommen. Ich habe nicht mehr und nicht weniger gemacht. Ich habe natürlich im Zweifelsfall stand ich immer für den Flüchtling und nicht gegen den Flüchtling. Und ich habe auch Menschen genommen, die ich nicht hätte nehmen müssen. Zum Beispiel von Moria, junge Kinder auf der Insel in Griechenland. Das habe ich gemacht und dazu stehe ich. Ich habe auch Frauen, also in Luxemburg aufgenommen, aus Afghanistan, die Richter waren. Das ging bei einigen gut, bei einigen ging es schlecht. Aber ich habe mein Bestes da gegeben. Aber das Beste geben genügt ja nicht. Man ist permanent gefordert, noch mehr zu geben. Aber man muss ja auch wissen, dass es Gesetze gibt. Und man kann nicht bei dem einen so handeln, bei dem anderen anders. Das ist in einem großen Land wie Deutschland, ist diese Herausforderung für den Minister der Migration nicht so ausgeprägt wie in einem kleinen Land wie Luxemburg.
Also Zweifel gehören dann eben auch zum Alltag eines Politikers. Aber wenn man so wie Sie so lange in der Politik war, gerade auch als Außenminister, so durchgetaktet ist der Tagesablauf und auf einmal hat man Zeit. Wie häufig sind Sie noch pünktlich morgens wach geworden oder haben gedacht, was ist der nächste Termin? Ui, ich habe gar keinen.
Also wenn ich Ihnen zeigen würde, wie mein Ablauf ist, zum Beispiel diese Woche.
Immer noch
also
durchgetaktet.
Ich war heute Morgen bei RTL, jetzt bin ich bei Ihnen. Im Auto muss ich noch ein Interview geben für den Kölner Generalanzeiger. Morgen fliege ich nach Hamburg. Ich muss da bei einem Kongress reden, wo 800 Leute sind. Mittwochs morgens um 9 Uhr bin ich wieder gefordert in Hamburg. Dann nehme ich den Zug und fahre nach Neuss, wo ich auch soll eine Rede über Europa halten. Dann habe ich 2 Tage frei und dann bin ich auf der Lit Colonia am Montag und so weiter und so weiter. Also es ist so, dass ich natürlich, ich bin allein, ich bin ja ein freischaffender Künstler, ich habe keine Logistik mehr. Und manchmal spüre ich schon, dass es mir nicht viel ist, was ich mir... Und ich will auch versuchen dann, aber wie kann man einem Menschen wie Ihnen Nein sagen, hinzukommen? Das ist schwierig. Ja?
Schön, dass Sie da sind. Herr Asselborn, fehlt Ihnen die Politik oder sind Sie, sagen Sie, ich bin froh bei all den Krisen, dass ich mich da nicht mehr drum kümmern muss?
Ich verfolge ja, Luxemburger Politik verfolge ich überhaupt nicht mehr, aber ich verfolge internationale Politik, weil mich das interessiert, weil ich auch glaube, dass durch die Erfahrung, das ist ja auch das, warum ich nicht ruhig bin. Wenn ich in Schulen gefragt werde, jetzt gehe ich auf die Uni in Trier und auch in Saarbrücken noch vor den Ferien und noch andere. Das ist schon, dass man etwas geben kann. Wenn man jetzt sich da setzt und man fragt sich, also wie ist das möglich, dass in Deutschland 30% der jungen Menschen die AfD wählen? Und dann sagt man sich, egal was du da erzählst, das hat ja keinen Sinn. Wenn keiner das erzählen würde, was Sache ist, dann wäre es noch viel schlimmer vielleicht. So muss man es sehen. Und ich gebe mir alle Mühe da. Und ich sehe die, das ist natürlich so, die jungen Menschen, die ich sehe, das sind keine AfD-Leute, die ich sehe, die zu mir kommen. Die, die ich nicht sehe, die nicht zu mir kommen, die sind in ihrer Blase und wollen keine Argumente dagegen hören.
Das ist eben die Herausforderung, die dann auch zu erreichen mit den Argumenten. Auch wenn Ihr Terminkalender wieder so voll ist oder immer noch so voll ist, es bleibt etwas mehr Zeit auch für die Frau, Ihre Töchter und die Enkelkinder, auch fürs Fahrradfahren. Waren Sie dieses Jahr schon auf dem Mont Ventoux?
1. August.
1. August.
Aber ich fahre jetzt auch mich ein wenig vorbereiten. Ich habe jetzt 500 Kilometer in einem Stück gemacht. Also man muss schon, das sind 800 Kilometer bis dahin. Ich fahre ja
Sie fahren von zu
Schengen
Hause?
Fort, nee, nicht zu Hause. Schengen, dann Richtung Dijon, Lyon und dann bis Orange und dann fahre ich links rüber zum Ventoux. Ich hoffe, dass ich das nochmal schaffe. Also ich gebe mir die Mühe.
Wie oft waren Sie schon oben?
Oh, bestimmt 20 Mal.
Also da ist...
Aber jedes Jahr 1% steiler. Wenn ich mich entsinne, wie ich früher darauf gefahren bin und wie jetzt... Manchmal muss ich mich auch vielleicht dann Fuß auf den Boden setzen und dann wenig Luft holen. Aber
Respekt.
Für mich ist dahinkommen von Luxemburg durch das Wetter und mit dem Gepäck am Rad, das sind 7-8 Kilo. Aber meine Frau und ihre Schwester, die kommen immer 3-4 Etappen, kommen die mit. In diesen Tagen brauche ich wenigstens kein Gepäck zu schleppen.
Machen Sie
mit dem Auto.
Den Besenwagen.
Ja, für Besenwagen, Sie. Ja.
Gab es danach eigentlich noch mal eine Anfrage, dass jemand angerufen hat, hat gesagt, Jean, magst du nicht ein Amt bei uns, bei der EU, bei der UNO übernehmen?
Doch, das war einmal, aber das will ich nicht mehr. Also schauen Sie auf den Kalender. Ich hab gegeben. Ne? Also, nee, ein fixes Amt wieder machen, das kommt gar nicht mehr in Frage.
Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal kurz zu Europa zurückkommen und in die Zukunft blicken. Was glauben Sie, wie wird Europa in der Zukunft aussehen?
Also vieles hängt davon ab, wie es in Frankreich weitergeht. Ich habe das am Anfang gesagt. Wenn Frankreich keine stabile Regierung hat, dann ist es extrem schwierig, eine stabile Richtung in Europa weiter einzuschlagen. Und Sie wissen, dass 27 Wahlen sind in Frankreich, Präsidentschaftswahlen. Der Präsident in Frankreich ist die Schlüsselfigur der französischen Politik. Und dieses Chaos, was Sie haben, das ist Chaos. Frankreich ist ein Land, hat 3.300 Milliarden Schuld. Das ist schon etwas viel. Euro, das wichtigste Land nach Deutschland. Und dieser Chaos profitiert den Rechtsextremen. Und die Linke ist zersplittert wie... Sehr zersplittert. Die Sozialisten hatten jetzt Kongress und die sind wirklich, haben keine Linie. Das einzige Thema ist, sind wir noch mit Mélenchon, machen wir noch etwas mit dem oder gar nichts mehr. Das reibt die Partei auseinander. Und Sie sehen ja die LR, die Partei, die kann man sagen, die Liberalen, wechseln, die nähern sich immer mehr auch Le Pen. Und Le Pen oder der andere, der hat eine Chance, Präsident zu werden. Wenn Sie jetzt die Umfragen sehen, der ist haushoch, der ersten Runde der Erste. Die Frage ist, wer stellt sich in der zweiten Runde? Wie geht es dann aus? Wenn in Frankreich ein Präsident ist, der antideutsch ist, antieuropäisch ist, pro Putin-affin und Trump-affin, dann sage ich Ihnen, dann ist das Europa, was wir jetzt kennen, ist nicht mehr möglich. Dann haben wir in diesem großen Tandem, das wir brauchen, wir haben ja Europa gebaut, damit die Deutschen und die Franzosen sich nicht mehr bekriegen. Ne? Aber sie müssen auch, ohne dass sie noch Krieg führen, müssen sie auch irgendwie aber zusammen. Mhm. Das ist für mich, wenn Sie mich so fragen, die größte Herausforderung in der nächsten Zeit. Es gibt dann natürlich auch, sind wir in Fragen der Sicherheit, sind wir ein Block, sind wir eine Gemeinschaft? Das war ja das Wort Gemeinschaft, bevor er seine Union wurde. Sind wir eine Gemeinschaft, sind wir ein loses Ding, das jeden Moment auseinandergezogen werden kann.
Weil Sie die jungen Menschen angesprochen haben, was wollen Sie denen mitgeben über die Stärken von Europa und auch ja?
Ja, man braucht keine großen Wörter dazu verlieren. Das allererste ist unsere Lebensweise. Das ist nicht normal. Unsere liberale, demokratische Lebensweise gibt es fast nirgendwo auf der Welt, wie es sie in Europa gibt. Das ist das Erste. Wenn Sie jetzt sehen, Erasmus zum Beispiel, das ist nicht von der AfD geschaffen worden, ja? Das ist eine europäische Errungenschaft, dass man auf allen Universitäten studieren kann sogar über die Europäische Union hinaus. Schengen, da komme ich dazu, dass man durch 27 Länder ohne an den Grenzen angehalten wird oder den Pass zu zeigen, dass man reisen kann und so weiter und so weiter. Also ich glaube, vor allem muss man jungen Menschen sagen, dass wenn sie auf den Leim gehen, dieser Nationalisten oder Opportunisten, wie sie die Leute nennen wollen, ne? Aber jedenfalls die Europa kaputt schlagen wollen und andere Werte haben als wir, normale Menschen. Das haben sie gesehen beim Brexit. Dieser 23. Juni 2016 ist ein sehr, sehr schlimmer Tag für Europa, aber auch für die Welt. Warum? Weil die älteren Menschen sind hereingefallen auf die Lügen, das waren nur Lügen, von Farage und von Boris Johnson. Und die jungen Leute sind zu Hause geblieben. Und dann kam dieses Brexit, diese Entscheidung, die auf Lügen basiert war, wurde natürlich amplifiziert mit Trump, dann, als der gewählt wurde im November 2016. Und das soll uns wirklich, auch den jungen Menschen, sollen darüber nachdenken. Was geschieht, wenn ich sehe, dass Jungwähler, die noch nie gewählt haben in Deutschland, es waren ja fast 30% in verschiedenen Ländern, AfD wählen, dann da ist etwas, was nicht funktioniert. Da muss etwas sein, was auch zu Hause nicht funktioniert und was auch in der Schule vielleicht nicht funktioniert und was auch zwischenmenschlich nicht funktioniert. Diesen Hass, das ist ja auch in Frankreich ein prononcierter Hass, der sich da entwickelt hat, aber auch in Deutschland dieser Hass gegen das gepflegte Europäische. Und das gepflegte Europäische ist nichts anderes als eben ein Funktionament der normalen Demokratie.
Herr Asselborn, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie. Und toi, 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 dass es auch dieses Jahr mit dem Mont Ventoux klappt. Aber da habe ich keinen Zweifel.
Das ist das Wichtigste. Danke vielmals.
Dankeschön, danke. Herr Asselborn.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.